Michel, herzlichen Glückwunsch, dass du hier bist.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Grund zur Gratulation. Schön, bei euch zu sein. Ja. So, ihr hört mich auch nicht, ne? Okay.
Wir fangen einfach an. Die Technik wird schon richten.
Ja.
Wie lange bist du schon in der FEG Moers? Und was hast du vorher gemacht, bevor du in Moers warst?
Ja, also, willst du die ganze Geschichte hören?
Wow.
Ich glaube nicht.
Also, was ich vor Moers gemacht habe, ist, ich wurde in Augsburg, das ist im Süddeutschland, geboren. Da bin ich groß geworden. Dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ja. Bin dann zum Theologiestudium nach Mitteldeutschland, Ebersbach, das ist so, da ist so ein weißer Fleck auf der Landkarte, gegangen. Habe dann meine erste Stelle als Pastor in Hamburg gehabt. Hm. Und jetzt bin ich in Moers. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, sehr.
Und da in Moers, das war ja deine Frage, am 1. September werden das 10 Jahre,
ja, dass ich in Moers bin. Schönes Jubiläum.
Ja, ja, genau.
Sehr gut.
Richtig gut.
Wie lange hast du gebraucht, um einen so schönen Bart zu bekommen?
Ja, das ist relativ schnell gegangen. Das war tatsächlich, irgendwann habe ich den Kampf gegen das Rasieren aufgegeben, weil mich das genervt hat. Und dann habe ich es gelassen und dann kam gerade diese Hipsterwelle, ja, also irgendwelche Leute, die aussehen wie Holzfäller, in Berlin-Mitte wohnen, waren dann auf einmal interessant, dachte ich mir, da hänge ich mich dran. Genau, und seitdem ist das so geblieben.
Ja, fein.
Und ja, gibt keinen Grund, dass, weil wir Amir möchte seinen wegmachen. Es gibt keinen Grund.
Ja. Ja. Kommt drauf an, wen du fragst. Ja. Ja, ist gut. Also das nächste Mal könnte es sein, dass es anders aussieht. Okay. Was hast du noch für Leidenschaften? Letzte Frage. Leidenschaften außer, ja, Jesus und Gottes Reich auf, yeah, weiter aufzubauen.
Ich gehöre zu denen, die so 1000 Hobbys haben können. Und dann kommt immer mal wieder eins dazu. Für die meisten habe ich gar keine Zeit, also weil ich habe, und das ist auch meine Leidenschaft, ich bin verheiratet und wir haben 3 Kinder und der Jüngste ist 1,5, so dass einer von uns immer irgendwie gebunden ist. Ja, bei dem, da bleibt dann Platz für ein bisschen Sport machen, laufen, vielleicht ein bisschen Fußball spielen. Da bleibt Zeit für Sport gucken, Fußball-Bundesliga, Champions League.
Okay.
Ja, also ich gehöre zu denen, die Champions League jetzt weiter gucken.
Oh yeah. Okay.
Und da bleibt ein bisschen Zeit für Musik, okay. Gitarre spielen, Klavier spielen.
Ja,
das
fein.
Ist so, genau. Das, was sich durchzieht. Ja.
Vielen Dank. Und gleich haben wir ein bisschen mehr von dir, beziehungsweise was du uns erzählen möchtest in der Predigt.
Gerne.
Und jetzt haben wir ein bisschen Musik.
Ja.
Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne dazu aufstehen. Super.
Ich bete noch einmal mit uns. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Und wenn ihr mögt, betet mit. Danke, Jesus, dass Gottesdienst ist. Danke, dass du uns diese Möglichkeit gibst, in unserem ganz alltäglichen Leben Punkte zu finden, wo wir unterbrochen werden können von dir. Und danke, dass Sonntagmorgen so oder Sonntag so ein Punkt ist, auf den wir uns auch schon einstellen können. Danke für alle Gedanken, die uns darauf vorbereitet haben, hier zu sein. Und danke, wo du schon uns getroffen hast in diesem Gottesdienst, wo wir dich schon wahrnehmen konnten, wo du schon da warst. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns ein Herz schenkst für das, was du uns sagen möchtest. Und dass du auch etwas sagst, was wir mitnehmen können von dir aus diesem Gottesdienst. Amen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, eine biblische Geschichte, die ich mit euch ein bisschen beleuchten möchte heute Morgen. Und diese Geschichte, die entführt uns in eine, ja, wenn du dich ein bisschen mit den biblischen Geschichten auskennst, in eine wohlbekannte Gegend. Das geht heute in das Heimatdorf von Jesus nach Kapernaum an den See Genezareth. Und der ist immer mal wieder Schauplatz in den neutestamentlichen Erzählungen. Es ist immerhin die Heimat von Jesus. Und er schippert da öfter mal mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern über den See. Das sind so 6-mal, so 6 Geschichten gibt's da. Und diese Geschichte von heute, die passt auch so in diese Zeit vor Ostern. Da ist sie so verortet, so in der kirchlichen Tradition. Da wird sie immer mal gepredigt. Deswegen, das war auch ein Grund, sie heute mitzubringen. Und ich lese uns diese Geschichte mal vor. Das ist eine Geschichte, die sofort Bilder auslöst und vielleicht hilft es dir, wenn du mal die Augen zumachst dafür, dass du diese Bilder, die in deinem Kopf dazu entstehen, siehst und vielleicht auch abspeichern kannst für den Rest der Predigt. Die Geschichte steht im Markus-Evangelium in Kapitel 4, ab Vers 35. Am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns an das andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wir begleiten diese kleine Reisegruppe aus dieser Geschichte mal auf 4 Stationen. Und die erste Station ist die große Unruhe. Ja? Leinen los. Die große Unruhe, dabei beginnt diese Geschichte ja eigentlich völlig unspektakulär. Ja, Jesus macht Feierabend nach einem langen Tag, an dem er so ein Gleichnis nach dem anderen erzählt hat, mal für viele, mal so im kleinen Kreis. Und dann kommt er abends noch auf diese großartige Idee, den See zu überqueren. Man darf sich schon mal kurz fragen, warum macht er das am Abend? Warum muss das da noch hin? Ja, weil er ist ja auch gerade zu Hause. Also wo möchte er denn jetzt noch abends? Warum muss der Junge noch so spät abends weg? So, danach kommt eine Geschichte im Markus-Evangelium. Da ist es notwendig, dass die am anderen Ufer stattfindet, in einem Gebiet, das nicht jüdisch geprägt ist, sondern heidnisch geprägt ist. Und deswegen baut der Markus das so hin in seinem Evangelium, in seinem Bericht über das Leben Jesus, dass Jesus halt da abends nochmal los muss mit dem Schiff. Und dass er ihn deswegen noch ins Boot steigen lässt am Abend mit seinen Jüngern und den See übersetzen lässt. Und so beginnt hier auf den ersten Blick noch so eine gemütliche Feierabend-Bootstour. Man kann aber, finde ich, hier schon beim Lesen das merken, was wir so sprichwörtlich die Ruhe vor dem Sturm nennen. Und da schon beginnt die Geschichte, sich mit meinem Leben zu überschneiden. Weil mir begegnet hier die ganz menschliche und ganz alltägliche Erfahrung, dass das Leben einfach manchmal so vor sich hinschippert. Ja, alles ruhig, morgens aufwachen, einmal kurz den Kopf unters Wasser halten und dann den restlichen Tag übers Wasser halten. Und später am Abend dann ganz gemütlich mit der MS Netflix oder Captain Amazon den Heimathafen anlaufen. Ja, das hat was, oder? Die Ruhe des Alltags. In der Geschichte bewegen wir uns dann aber ziemlich schnell links und rechts des gemütlichen Alltags. Und zwar zunächst auf der düsteren Seite. Denn es gibt sie ja dann doch immer wieder. Diese Böen, diese Winde, diese Stürme, die den spiegelglatten See des alltäglichen Lebens so in Bewegung bringen. Ja? Und darin erkenne ich an dem See, an dem sich das Leben Jesu abspielt, etwas von meinem Leben wieder. Und es deutet sich darin was an, was dir und mir vielleicht bekannt vorkommen kann. Böen, Winde, Stürme. Ja, diese leichte Brise, die aber schon sehr zielgerichtet ist, die von meiner Frau her weht, wenn sie morgens merkt, dass ich vergessen habe, abends die Spülmaschine anzustellen. Oder dieser aufbrausende Wind in mir, weil ich merke, ich habe was Wichtiges für den Tag vergessen und ich muss jetzt reagieren. Oder der Wirbelsturm, der in mir losbricht, wenn eins der Kinder krank ist und der ganze Tag über den Haufen geworfen ist und wir uns anders koordinieren müssen in der Familie. Oder der Orkan, der anfliegt, wenn etwas angeblich Falsches gesagt wird, wenn nicht richtig zugehört wird, wenn Welten und Wellen aufeinander prallen. Ja, wahrscheinlich spricht man nicht umsonst vom Shitstorm. Und das sind ja nur ein paar Beispiele. Wenn du die Zeitung aufschlägst oder die Nachrichten siehst, dann gibt es da noch viel mehr, was so denn das ganz alltägliche, ruhige Leben durcheinander bringt. Und vielleicht entdeckst du auch was von deinem Leben. Die Wellen, die auf dein Boot und dir auf den Magen schlagen. Das Wasser, das dein Boot schon mal zum Kentern oder dein Fass zum Überlaufen bringt. So vieles kann ein Leben durcheinander bringen. Ja, wenn Menschen kommen und wenn sie gehen, wenn sie lieben und wenn sie hassen und wenn das Lieben der einen von den anderen gehasst wird, wenn das Leben super läuft und wenn es kläglich scheitert, all das kann Leben durcheinander bringen. Und all das schießt mir durch den Kopf, wenn ich diese Erzählung höre und mich frage, wo ich da drin vorkomme. Und dann stelle ich mir die Szene ganz bildlich vor. Ja, da kommt dieser Sturm und ich sehe die Jünger Jesu wild durcheinander wuseln. Der eine tut dies, der andere tut das, aber was wirklich zu tun ist, weiß von denen keiner so ganz genau. Obwohl ja einige von denen ganz erfahrene Seeleute sind, ja, Fischer, die das nicht zum ersten Mal machen. Die den See auch ganz gut kennen. Und wieder bin ich ziemlich schnell dran an meinem Leben. Ein Durcheinander der verschiedensten Optionen, in dem ich mich manchmal wiederfinde. Ein Durcheinander der verschiedensten Stimmen, die auf mich einprasseln. Und eigentlich bin ich ja Experte für mein Leben. Eigentlich kenne ich mich ja ganz gut da drin aus, wer auch sonst. Aber dann kommen eben diese Situationen, wo ich selbst als Experte für mein Leben irgendwann keine Ahnung mehr habe. Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, wie das gehen kann, wie das alles funktionieren soll. Das Ruder wird mir aus der Hand gerissen. Und dann folgt ein Durcheinander aus unterschiedlichen Stimmen, eben eine große Unruhe. Und mittendrin in all dem, mittendrin in dieser Geschichte, da hat einer die ganz große Ruhe und pennt und schläft. Einer hat die große Ruhe und pennt. So, jetzt kann man auch wieder viel spekulieren, warum Jesus sich da auf dem Boot einfach hinlegt und schläft, warum er nicht aufwacht von dem Getöse oder von den Regentropfen oder sowas, von dem Wasser, das ins Boot schwappt, aber ich glaube, das wird dieser Geschichte gar nicht gerecht. Denn die will nicht einfach nur irgendwie erzählen, was passiert ist. Das würde sie auch gar nicht so gut machen. Sondern sie will genau diese Situation herstellen. Sie will uns genau an diese Situation bringen. Diese Situation, die hier im wahrsten Sinne vor uns liegt und schläft. Oder anders gesagt, um es von der Geschichte zu lösen, offenbar hat Gott mitten im Weltuntergangschaos die Augen verschlossen vor dem, was passiert. Offenbar hat Gott mitten im Weltuntergangschaos die Augen verschlossen vor dem, was passiert. Weil wenn dieser schlafende Handwerker im Boot tatsächlich Gott ist, und das ist die Grundannahme des christlichen Glaubens, wenn dieser schlafende Handwerker im Boot wirklich Gott ist, dann macht Gott ein Nickerchen, während die Welt ums Überleben kämpft. Und das sind wir sensibel für, wenn das passiert. Ja, Kai Wegner ist regierender Bürgermeister in Berlin und war 2 Stunden Tennis spielen, als da der Stromausfall war. Und das fällt ihm auf die Füße. Ja, weil wir dafür kein Verständnis haben. Ja, wenn der Sturm tobt, wenn die Not groß ist und der Chef geht Tennis spielen. Jesus schläft. Mitten im Sturm. Und dass er dafür noch ein gemütliches Kissen hat, macht es auch noch zynisch. Aber ich finde, auch da wieder spiegelt sich auf diesem aufgewühlten See Genezareth eine Menge von dem wieder, was ich kenne und was ich auch ab und an erlebe. Von dem, was ich beim Blick auf unsere Welt manchmal mitbekomme. Und das fühlt sich zumindest mal gelegentlich so an, als schlummere Gott vor sich hin, während wir von den Wellen des Lebens hin und her geworfen werden. Ja, da wo das Leben zu kentern droht, da schläft Gott. Da, wo wir vielleicht den Eindruck bekommen, dass eine ganze Gesellschaft irgendwie ihren Untergang zu beschließen scheint, sei es politisch, militärisch, ökologisch, sozial, wie auch immer, da schlummert der Himmel. Ja, wo die einen die anderen mit bestialischer Gewalt überschütten oder die einen die anderen von der Landkarte tilgen wollen, um ihr Imperium wiederherzustellen, da schläft Gott. Da macht der Himmel Siesta. Und ja, ich male ein wenig in dunklem Schwarz. Aber ich meine, dass sich ein gesunder Glaube manchmal nicht vom Unglauben unterscheidet. Weil er das Leben liebt. Und weil er daran leidet, wenn es nicht in Ordnung ist. Weil es in unserem Leben und in unserer Geschichte so scheint und manchmal vielleicht auch wirklich so ist, als hätte Gott sich aufs Ohr gehauen. Oder nicht? Und wo ich das merke, da wird die Stimme von Jesu Jüngern auch manchmal zu meiner Stimme. Wenn die Jünger hier das stellvertretend herausschreien. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Zumindest, wenn wir diese Geschichte ernst nehmen. Er fragt wirklich nichts. Er schläft. Und um die Frage zu stellen, müssen die Jünger ihn erstmal wecken. Er wollte nichts wissen. Es klingt darum irgendwie nach einer rhetorischen Frage der Jünger oder anders gesagt, es klingt nach einer Frage, mit der ich mich oft genug identifizieren kann, die eigentlich oft genug meine Frage ist, die mir die Jünger hier abnehmen. Die Frage, Gott, wo bist du eigentlich? Wo bist du? Ist dir eigentlich ganz egal, was hier passiert? Und das klingt irgendwie wie so eine Allerweltsfrage, aber doch eine so wichtige, weil die an dieser Stelle für mich gestellt wird. Weil sie hier ausgesprochen wird. Und weil es sie so mitgeben darf. Sie steht in der Bibel. Man darf das fragen. Und manchmal muss man es fragen. Gott, wo bist du? Ich weiß nicht, vielleicht bist du mit dem christlichen Glauben groß geworden, vielleicht bist du da drin aufgewachsen und kennst deswegen so Sätze wie, Gott macht keine Fehler. Ja, Gott ist souverän. Ja, und wir können halt seine Wege manchmal nicht so richtig gut erklären oder nicht so gut begründen, aber der hat schon einen Plan. Ja, kennst du? Und wenn ja, dann kennst du vielleicht auch die Ahnung, dass solche Sätze die wichtigste aller Frage schon im Keim ersticken. Weil diese Sätze sich geben, als hätten sie schon eine Antwort. Eine Antwort, vor der sich jedes Weiterfragen verbietet. Meine Befürchtung ist aber, dass wir uns damit etwas ganz Entscheidendes verbieten. Nämlich die Suche nach Gott in dieser Welt. Weil ich glaube, wo das Suchen endet, ja, da lässt sich auch nichts mehr finden. Ja, der Gott, der auf dem Weg nicht immer gesucht wird, nicht immer wieder gesucht wird, nachdem nicht auch mal gerufen und geschrien wird. Ja, ich glaube, der wird auch irgendwann nicht mehr gefunden. Weil er uns zwischen den Fingern zerrinnt, wenn wir meinen, ihn in den Händen zu halten. Ja, wenn wir meinten, Gott zu haben, wenn wir dachten, ihn festzuhalten. Gott, wo bist du? Man nennt diese Form der Suche Klage. Das, was uns hier begegnet, dieser verzweifelte Schrei, fragst du nicht danach, dass wir umkommen. Bis hierhin ein bisschen düster, oder? Und trotzdem gibt es ja ab und an. Ab und zu gibt es diese Momente, in denen mir in all diesem Getöse die große Macht begegnet. Wo mitten in den Schrei hinein etwas geschieht, das ich nicht erwartet habe. Kennst du das auch? Solche Sturmstillungsmomente? So eine unerwartete Wendung, von der du dann später erst im Rückblick denkst, war das vielleicht eine Begegnung mit dem Göttlichen? War das eine Begegnung mit Jesus? Vielleicht ein Neuanfang nach dem Scheitern. Vielleicht das Ende einer langen Traurigkeit. Vielleicht ein Gelingen, ein Bestehen gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Vielleicht eine neue Perspektive für die nächsten Jahre. Vielleicht Wiedergutmachung für erlebte Demütigung. Sturmstillungsmomente. Ganz am Ende der Geschichte stellt die Bootscrew ja die Frage, wer ist der? Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Oder anders formuliert, im Sinne meiner bisherigen Auslegung, was bedeuten dir solche Sturmstillungsmomente? Was bedeuten dir solche Sturmstillungsmomente? Weil ich hab den Eindruck, dass genau das die Frage des Glaubens ist. Die entscheidende Frage, was bedeutet das für mich? Ja, die entscheidende Frage ist vielleicht gar nicht so sehr, ob diese Geschichte genauso passiert ist, wie sie hier geschrieben steht. Das, was übrigens gut möglich ist, das kann man da erleben am See Genezareth, dass es plötzlich ein Sturm kommt, der dann auch ganz schnell wieder abflaut. Das ist schon möglich. Aber ich denke, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend für den Glauben ist auch nicht zu wissen, dass es eine Geschichte gibt von einer Sturmstillung, die zusammen mit vielen anderen Geschichten in so einem Buch steht und dass man Zeilen aus diesen Geschichten auswendig zitieren kann und mindestens einmal pro Woche eine Veranstaltung besucht, wo diese Geschichten irgendwie besprochen werden. Das ist nicht das Entscheidende für den Glauben. Entscheidend ist die Frage nach der Bedeutung. Was bedeutet es für mich? Welche Bedeutung haben solche Sturmstillungsmomente für dich? Welche haben sie für dein Leben? Mag sein, dass es Menschen gibt, denen solche Momente nichts bedeuten. Die sie einfach hinnehmen, ja, ohne ihnen einen besonderen Wert zu geben. Das ist okay. Mein Leben, mein Glaube fragt aber danach. Fragt nach der Bedeutung, nach dem Sinn der Dinge, die ich erlebe. Und Achtung, das ist übrigens etwas anderes als eine Erklärung der Dinge. Ja? Also der Satz, Gott hat meinen Sturm gestillt, der erklärt gar nichts. Der deutet. Er gibt meinem Leben eine Bedeutung, keine Erklärung. Er gibt dem, was ich erlebe, Sinn. Er ordnet mein Leben in ein größeres Ganzes, in einen großen Zusammenhang ein. Und er richtet mich aus auf eine Abteilung in meinem Leben, die ich nicht einfach kontrolliere. Die ich nicht einfach in der Hand habe. Und so zu reden, Gott hat meinen Sturm gestillt, die macht mich aufmerksam für das, was sich meiner Leistung, meiner Kraft entzieht. Auf das, was ich nicht einfach machen kann. Auf das, was mir geschenkt wird. Ja, Gott hat meiner Frau und mir vor ein paar Jahren ein Haus geschenkt. So sage ich das, so deute ich etwas aus meinem Leben. Was man dafür tun muss, um eine Wohnung zu suchen oder ein Haus zu suchen und so, das weiß ich schon. Ja? Aber dass es dann etwas wurde, was nur 100 Meter weg von unserer alten Wohnung war und wir in unserem Freundeskreis bleiben konnten und im Kindergarten und so weiter, das deute ich als Geschenk. Gott hat meinen Sturm gestillt. Solche Sätze, die nehmen mich hinein in das Geheimnisvolle des Lebens selbst. Die nehmen mich mit hinein in das Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis Gottes, das erleben Christinnen und Christen zuerst und zuletzt in der Geschichte von Jesus Christus. Ja, und das bedeutet, wir vertrauen darauf, dass das Geheimnis Gottes uns so begegnet, wie es uns von Jesus Christus erzählt ist. Und ich vertraue darauf, dass ich in diesem Geheimnis nicht irgendeiner Macht begegne, sondern einer liebevollen Macht. Einer Macht, die Frieden schafft, die Gerechtigkeit herstellt, die Versöhnung ermöglicht. Ich vertraue einer Kraft, die mich aus den unheilvollen Wellen des Lebens rettet. Aus der Lieblosigkeit heraus hinein in ein echtes Miteinander. Hin zu einer Gerechtigkeit, die Trennung überwindet. Das ist meine Hoffnung. Darauf vertraue ich, dass Gott eben genauso ist wie Jesus Christus. Und meine Herausforderung ist es, mich auf ihn einzulassen. Und das bringt uns zu unserer letzten Station auf unserer kleinen Seereise. Von der großen Macht zur großen Ohnmacht. Zur großen Ohnmacht, weil ich habe den Verdacht, dass die Frage des Glaubens tatsächlich eine offene Frage ist. dass sie keine rhetorische Frage ist, die immer nur eine Antwort sofort kennt. Nein, die Antwort ist nicht immer und sofort in unserem Leben Jesus. Ja, gibt einen alten Kindergottesdienstwitz, der das gut illustriert. Das ist Kindergottesdienst. Die Kindergottesdienstleitung fragt, was lebt im Wald, hat einen buschigen Schwanz, ist braun und springt von Baum zu Baum. Und eins der Kinder sagt, also überall anders würde ich sagen, ist ein Eichhörnchen. Aber so wie ich den Laden kenne, ist es Jesus. Ich glaube, die Frage des Glaubens, was bedeutet das für mich? Das ist echt eine offene Frage. Eine, für die ich immer eine neue Antwort suchen muss. Auf die ich meine Antwort auch immer neu formulieren muss. Und vielleicht hält unsere Geschichte genau das in dieser verstörenden Frage von Jesus fest. Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich finde diese Frage unheimlich unverschämt. Und offen gesagt, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich mit ihr hier anfangen soll. Ja, und ich freue mich, dass es den Auslegern dieser Geschichte genauso geht. Aber vielleicht muss ich ja gar nicht so viel damit anfangen. Vielleicht muss ich diese Frage auch gar nicht so sehr als Vorwurf lesen. Vielleicht darf ich sie auch einfach als beruhigende Erinnerung lesen. Ich bin doch da. Dass Jesus sagt, ich bin doch da. Dass Jesus das erinnert, warum ihr die Kerze morgens anzündet. Ich bin doch da. Und das ist doch seit jeher der Name Gottes. Mit dem stellt er sich vor, schon im Alten Testament. Ich bin da. Und das Matthäusevangelium, eine andere Jesusbiografie, mit der das Neue Testament beginnt, die sagt das zu Beginn ganz genauso. Jesus ist Immanuel. Und das bedeutet übersetzt Gott mit uns. Gott mit uns. So nennt man Jesus ja nicht wirklich, der heißt ja Jesus. Aber das ist seine Bedeutung. Das ist die Bedeutung dieser Geschichte, dieses Lebens, Sterbens und Auferstehens. Gott ist mit uns. Ich bin da. Und vielleicht ist die Frage auf dem Boot Jesu an seine Jünger genau eine Erinnerung daran. An die immer bestehende Möglichkeit, dass meine Stürme und meine Wellen beruhigt werden können. Ja, das will ich glauben. Und nein, das glaube ich eben nicht immer. Das gelingt mir nicht immer, darauf voll zu vertrauen. Und auch das wird hier erzählt. Für mich. Für einen, der sich zu den Jüngern Jesu im Boot zählt. Jesu Frage an die Jünger spricht von dem, was meine alltägliche Erfahrung ist. Nämlich, dass ich damit nicht wirklich umgehen kann. Ja, ich habe solchen Glauben nicht einfach. Ja, der gehört mir nicht einfach. Ich habe ihn nicht einfach und vielleicht muss ich das auch nicht, weil davon ja gar nicht, so wie es in dieser Geschichte ist, gar nicht abhängig ist, ob Gott da ist oder nicht. Offenbar ist Gott ja auch dann da, wenn er tief und fest zu schlafen scheint. Also ganz offensichtlich werden Stürme auch für diejenigen gestillt, die keinen Glauben haben. Und das hat für mich Bedeutung. Denn wie gesagt, mein Glaube, der unterscheidet sich oft nur ganz wenig vom Unglauben. Aber das macht nichts. Weil das ändert an Gott nichts. Und so wird mir diese Geschichte, dieser aufgewühlte See unserer Erzählung zu einem Spiegel meines Lebens. Mit all seinem Glauben und mit all seinem Nichtglauben. Mit seinen chaotischen Stürmen und seiner unerwarteten Ruhe. Mit dem einen im Boot, dessen Schlaf mich manchmal wahnsinnig macht. Ja. Und dessen Dasein ich trotzdem als meine Rettung glaube. Amen.